Willkommen! Diese Episode stammt aus dem Podcast Not Just Coding, der ursprünglich von Novatec produziert wurde. Seit Novatec Teil von CGI ist, gehört der Podcast nun auch zu uns. Die Inhalte bleiben unverändert. Ehrlich, praxisnah und relevant. Viel Spaß beim Hören!
Hi, ich bin Paolo, Host von Not Just Coding. Und ich hatte die Ehre, diese Woche mich mit Dr. Harald Bosch zu unterhalten. Harald ist KI-Experte, kann man so sagen, und Machine Learning-Experte und ist in dem Bereich schon einige Jahre tätig, insbesondere als Berater. Und mit Harald habe ich mich diese Woche über das Thema LLMs bzw. ChatGPT unterhalten und was technisch gesehen dahinter steckt. Und bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr diesen Podcast gerne liken könnt, teilen könnt, insbesondere wenn er euch natürlich gefällt und uns oder mir auch immer gerne Feedback geben könnt. Und dann wünsche ich jetzt einfach viel Spaß bei der Folge. Hi Harald.
Hi Paolo.
Wir sehen uns heute zum ersten Mal.
Schön wär's.
Genau, aber schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Wir wollen ja heute über ein sehr stark gehyptes Thema aktuell sprechen. Mhm. Weil du natürlich Experte bist in dem Bereich, sonst würden wir nicht darüber sprechen. Also vielleicht würden wir trotzdem darüber sprechen, aber macht natürlich mehr Sinn, darüber zu sprechen, weil du Experte im Bereich Machine Learning, KI bist. Und deswegen sprechen wir eben über das Thema ChatGPT bzw. LLMs heute.
Ja, also hochaktuelles Thema. Bin jetzt auch gerade von der M3 zurückgekommen und die hatte drei Tracks. Und ich glaube, wenn man wollte, hätte man die ganze Zeit Vorträge über Large Language Models hören können. Also mindestens in einem lief immer irgendwo ein Vortrag über das Thema.
Cool. Genau. Ja, war's cool auf der M3?
Ja, sehr gut. Auch gerade auch die Keynote war zum Thema, gerade auch Biases bei Large Language Models mit super Methoden getestet. Ja, wo doch die versteckten Vorurteile noch in den Maschinen drinstecken, auch wenn man natürlich versucht, dagegen vorzugehen.
Gibt es wahrscheinlich viele, oder?
Ja, also wenn man es drauf anlegt mit ein bisschen gemeinen Prompts, dann ist es schon ziemlich erschreckend, was da rauskommen kann, ja.
Das ist okay, ja. Vielleicht sprechen wir da nachher auch nochmal drüber. Mhm. Ansonsten, du hast ja auch promoviert, ne, Harald? In was hast du eigentlich promoviert? Ich glaube, ich habe dich das noch nie gefragt.
Ja, also gar nicht weit weg von hier an der Uni Stuttgart, am Institut für Visualisierung und interaktive Systeme. Und das Thema war Visual Analytics. Wenn man das dreimal versucht, schnell hintereinander zu sprechen, stolpert man sehr schnell. Und ja, also in dem Themengebiet geht es ganz grob darum, so ein bisschen die Verbindung aus Machine Learning oder Data Mining, dass man versucht, große, komplexe Datenmengen sinnvoll vorzustrukturieren über eben solche automatisierten Verfahren. Dann zusammen mit Informationsvisualisierung, also die Strukturen, die man dann eben erstellt hat durch Machine Learning, auch zu nutzen für Visualisierung, um es dem Mensch eben darzulegen, weil im Endeffekt, wenn quasi nicht nur die Daten kompliziert sind, sondern auch die Fragestellung vielleicht noch ganz ungewiss oder unklar oder kompliziert, dass eben dann der Mensch die Analyse steuert. Das ist dann quasi die dritte Komponente, dann die Mensch-Maschinen-Kommunikation. Mhm. Genau, also wie kann man sinnvoll auf großen Datenmengen arbeiten mit während sich in der Analyse vielleicht die Fragestellung noch geringfügig ändert. Ja, also so Ideen, dass man eben erstmal Daten gruppiert, versucht die Unterschiede der Gruppen vielleicht visuell darzustellen, damit der Mensch die Möglichkeit hat zu sagen, ah ja, das ist die interessante Gruppe, da wollen wir jetzt mal einen Drilldown machen, gucken uns die mal genauer an. Solche ja, Methoden.
Okay. Interessant.
Genau, und auch in sehr unterschiedlichen Themenfeldern, also auch Use Cases. Aber da war eben schon das Interessante, oft mit Textdaten, weil das eben schwer zu visualisieren sind, wenn man sie einfach so nimmt, sondern da muss man sich dann schon irgendwie gute Strukturen einfallen lassen. Da braucht man die Vorverarbeitung, weil man kann nicht einfach jetzt, keine Ahnung, Millionen von Patentdokumenten auf einfache Weise visualisieren.
Ja,
das muss man irgendwie sinnvoll vorverarbeiten. Genau, und das waren eben schon, wie gesagt, oft Textdaten, Patentdokumente, Social-Media-Daten, ja. Spannend. Daher quasi so ein bisschen die Verbindung zu Natural Language Processing, was ja hier jetzt auch die Rolle spielt.
Genau, richtig, ne? Da ist eigentlich jetzt perfekt die Brücke geschlagen. Das heißt, entsprechend ist natürlich dann auch irgendwie so dein Steckenpferd, das Thema NLP, ne? Also Natural Language Processing.
Ja, also ich glaube, ich kann zumindest die Thematik gut genug, um die Sachen einordnen zu können. Es gibt sicherlich Leute, die das auch im Speziellen dann machen. Computerlinguistik gibt es ja auch einen eigenen Studiengang hier an der Uni Stuttgart. Auf dem Level bin ich jetzt vielleicht nicht ganz. Da bin ich eher ein bisschen generalistischer. Aber ich glaube, wir können ganz gut trotzdem über das Thema reden.
Perfekt, cool. Dann haben wir jetzt einen sehr guten Einstieg gefunden, finde ich. Und dann möchte ich dir erstmal so eine ganz allgemeine Frage stellen. Was ist denn eigentlich ChatGPT genau?
Ja, gut. Also vom Überbegriff will man es eben, wie wir es schon gesagt haben, als Large Language Model beschreiben. Und da ist es eine Variante, die eben das Ganze noch so ein bisschen in den Diskurs bringt. Also dass es immer so ein Zusammenspiel zwischen zwei Personen ist, die sich gegenseitig Nachrichten schreiben. Genau. Und es ist das Besondere ist es eben, dass es auf sehr großen Datenmengen trainiert wurde und sehr viele Freiheitsgrade hat und deswegen sehr viel Weltwissen aufsammeln konnte.
Mhm.
Genau, das ist so der andere Aspekt. Also diese Chat-Natur und dieses Weltwissen, sodass das System einfach für sehr viele Aufgaben out of the box benutzt werden kann.
Und Weltwissen in dem Fall dann Internet.
Ja, genau. Also die Trainingsdaten waren der sogenannte Common Crawl, also Internet runtergeladen. Der wurde noch gefiltert. Dann auch Büchersammlungen, natürlich Wikipedia. Das sind so die Daten, die reingeflossen sind und die dazu geführt haben, dass das System das kann, was es eben kann.
Okay. Und Trainingsdaten heißt, man muss so ein Modell trainieren. Also es muss erstmal lernen sozusagen.
Genau, das ist im Machine Learning die Grundprämisse, ja, dass man Daten hat, aus denen man Strukturen lernt. Das ist auch, vielleicht fangen wir da nochmal ein bisschen weiter vorne an.
Mhm, gerne.
Genau, das ist, glaube ich, auch jetzt das Interessante an den Large Language Models, warum es gerade so gehypt wird, ist, dass es so ein bisschen wiederum die Hoffnung gibt oder das Versprechen hat, dass ich als Anwender dieses Trainingsdatensammeln vielleicht überspringen kann. Das ist eigentlich bei jedem Hype so ein bisschen die Idee. Auch beim Deep Learning war dann die Hoffnung, okay, wir müssen vielleicht gar nicht mehr uns so viel Mühe machen beim Trainingsdaten vorverarbeiten. Die Maschinen können es vielleicht selber machen. Ja, oder auch viele Leute kommen auf einen zu und sagen, jetzt haben wir doch endlich die KI und jetzt haben wir hier ganz viele Daten. Können wir nicht einfach die Daten mal vor die KI werfen und dann kommt was Cooles raus? Und das ging in der Vergangenheit eigentlich immer nicht so, sondern bei Machine Learning war immer eigentlich die Prämisse, man muss es für den Anwendungsfall eben erstmal Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Also wenn ich will, dass eine Maschine automatisiert zum Beispiel Personen in Texten erkennt und rausschreibt, dann muss ich das halt erstmal ein paar tausend Mal vielleicht von Hand machen und ihm dann sagen, genau das ist es, was ich von dir will, und dann kann es sich eben an diese Daten anpassen und die Aufgabe in Zukunft übernehmen. Und jetzt ist quasi bei den Large Language Models und bei ChatGPT die Hoffnung, es hat schon so viele Daten gesehen und wo eben diese Aufgabenstellungen vielleicht schon mal so ähnlich waren. Und es versteht jetzt einfach auch eine natürlichsprachliche Beschreibung der Aufgabenstellung.
Mhm.
Ich kann ihm quasi einfach den Satz hingeben. Ich gebe dir gleich einen Satz, bitte extrahiere daraus alle Personennamen. Und das ist quasi dann das Weltwissen, das Angesprochene. Das System hat schon so viele Texte gesehen, wo vielleicht eine ähnliche Aufgabenstellung war, versteht dann, was ich von ihm will und kann mir direkt eine Antwort geben, ohne dass ich jetzt vorher viele Trainingsdaten von Hand verarbeiten musste.
Ja, ja. Okay, verstanden. Das heißt, du sagst, das ist ein Grund für diesen großen Hype, ne? Weil du jetzt halt als Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, kannst dich einfach hinsetzen, kannst in das Eingabefeld irgendwas eintippen, was du willst, und bekommst halt eine Antwort, und die ist ja oft auch sehr gut. Und das
die macht, klingt zumindest immer sehr gut, ja.
Genau, die klingt sehr gut, die klingt immer sehr gut, genau. Warum die so gut klingt, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal, oder was du damit meinst, da kommen wir bestimmt nachher nochmal darauf zu sprechen. Genau, also wie du sagst, jeder kann einfach hingehen, kann irgendwas eintippen, und dann fängt es an zu arbeiten und spuckt mir was aus und das klingt erstmal sehr gut.
Mhm, ja.
Und ist auch oft, also ich benutze es selbst tatsächlich jeden Tag mittlerweile für irgendwas. Ist auch eine, echt, eine Hilfestellung und bietet echt viele Möglichkeiten. Ne? Und klar, dass es, wenn jetzt jeder das benutzen kann, ist ja klar, dass das einen Hype auslöst. Das heißt aber, vorher musstest du das jetzt auch als Experte, da hat man wahrscheinlich dann auch erstmal irgendjemand gebraucht, der das wirklich auch beherrscht und versteht, das erstmal trainieren. Ne? Also du musstest dieses Modell erstmal füttern und das haben wir jetzt eben schon durch den Zugriff auf die großen, auf das Internet, sage ich mal, ist dieses Modell schon gefüttert und kann eben eingesetzt werden. Und was mich an der Stelle jetzt auch interessieren würde, ist, was ist denn genau eigentlich so ein Large Language Model? Also ich meine, jetzt als Anwender hast du halt dein Eingabefeld und gibst was ein und dann spuckt's was aus, aber da steckt ja eine Menge dahinter. Da steckt ja eine sehr intelligente und intelligent umgesetzte, vor allen Dingen Technologie dahinter. Willst du da mal ein bisschen erklären, was so ein LLM ist?
Ja, sehr gerne, ja. Also genau wie du so gesagt hast, ich glaube, der Hype kommt auch daher, dass die Leute es jetzt einfach auch zugänglich hatten. Also viele Leute hatten Zugang zu einem sehr ausgereiften System, das eben diese Hoffnung weckt, damit kann man jetzt Sachen einfach so erledigen, ohne viel Trainingsdaten sammeln zu müssen. Aber warum ist es so gut oder warum, was ist es eigentlich? Da kann man vielleicht auch wieder ein bisschen ausholen, was es quasi in Abgrenzung zu anderen Modellen vielleicht ist. Ja? Es gibt ja auch schon früher Large Language Models, wie zum Beispiel das BERT, ja? Steht für Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Also das T in BERT ist auch das gleiche T wie in GPT, Generative Pre-trained Transformers. Das ist so ein bisschen die gleiche Kategorie von Sprachverarbeitung. Aber vielleicht muss man da auch wieder ein bisschen weiter vorne anfangen. Was sind eigentlich Transformer?
Okay, ja.
Genau. Vielleicht in aller Kürze, die Weiterentwicklung im Natural Language Processing war ja, okay, man hat irgendwie angefangen, wenn man jetzt einen Text verarbeiten will, dann ist das gar nicht so einfach, weil man braucht erstmal eine gute Repräsentation. Ich kann Text auf verschiedene Weise repräsentieren. Natürlich werden die irgendwie in Binärdaten auf die Festplatte geschrieben, als ASCII-Format oder UTF-8 oder so.
Mhm.
Aber das ist meistens keine gute geeignete Repräsentation, um damit Machine Learning zu betreiben. Weil ich es pro Buchstabe ablege und ich dann plötzlich so Artefakte habe, wie das Maus und Haus sich eigentlich, wenn man es quasi die Binärrepräsentation anguckt, sehr ähnlich zueinander sind. Ja, und wenn dann quasi ein Machine Learning System sowas sehen würde und wir sagen Maus und Haus, A ist ja quasi fast das Gleiche, ist aber in der Realität meist ein großer Unterschied, ja. Drum braucht man andere Repräsentationen, sowas ganz Klassisches wie, ich nehme einfach ein Wörterbuch, dann hat einfach jedes Wort hat einen Index quasi, eine Position in diesem Wörterbuch und ist damit eindeutig beschrieben. Damit habe ich dann wiederum andere Probleme, dass ich eben sowas wie Synonyme eigentlich dann wiederum weit auseinanderliegen, obwohl sie was Ähnliches heißen. Zum Beispiel, weiß nicht, Mobile, Smartphone, Tablet ist vielleicht alles irgendwie was Ähnliches, ist aber genauso weit auseinander wie Maus und Haus in solchen Modellen.
Also fast das Gleiche. Also das Modell, weil du meinst, es so ähnlich, also es sind in solchen Modellen genauso weit auseinander wie Haus und Maus. Das heißt,
Genau. Für
das Modell ist Mobile, Smartphone im Prinzip das Gleiche, obwohl es eigentlich nicht das Gleiche ist, oder wie meinst du das?
Nee, genau andersrum.
Okay.
Genau, also bei den klassischen Darstellungen wie Back of Words oder TF-IDF, wie gesagt, da hat jedes Wort seine eigene Position und ist quasi genauso weit weg von allen anderen Wörtern wie jeder andere Wörter auch.
Verstanden. Ja,
ja. Will heißen, wenn ich, Machine Learning heißt eigentlich immer, ich habe irgendwas in meinen Trainingsdaten und ich versuche das eben zu generalisieren und zu sagen, okay, wenn ich das Gleiche in der Anwendung dann wieder sehe, dann kann ich mich quasi dran erinnern, sagen, okay, ja, habe ich schon mal gesehen, da weiß ich, damals ist die Antwort das gewesen, dann wird es ja auch so sein. Und zwar eben mit einer gewissen Fuzziness, also auch wenn es jetzt nicht exakt dasselbe ist, aber es ist eben ähnlich, dann wird es wahrscheinlich die ähnliche Antwort sein. Genau, also es basiert eigentlich immer irgendwie auf Ähnlichkeiten, dass es gut funktioniert und wie lassen sich diese Ähnlichkeiten generalisieren auf die gesamte Welt außerhalb der Trainingsdaten. Und wenn ich jetzt in meinen Trainingsdaten halt immer davon gesprochen habe, irgendwie, dass, keine Ahnung, Mobile und, ja, wenn immer von Mobile die Rede war und in der eigentlichen Anwendung nennen die Leute das jetzt plötzlich Smartphone, dann kann er mit dem Modell kann damit überhaupt nichts anfangen, weil es einfach was komplett anderes ist. Es hat keinerlei Verbindung zwischen Mobile und Smartphone.
Mhm. Ja klar, es hat es halt noch nicht gelernt. Ne? Es hat noch nie eine Verbindung hergestellt, wenn du es nicht vorher trainiert hast. Es ist ja auch bei uns Menschen ist ja ähnlich, ne? Wenn du nie irgendwie in deinem Leben da eine Assoziation zwischen zwei verschiedenen Dingen gelernt hast, dann verstehst du da auch nicht den Zusammenhang. Wahrscheinlich würden wir schneller dann den Zusammenhang verstehen.
Ja, wir können es halt auch zerlegen und wissen okay, Phone ist ja zumindest schon mal ein Telefon und Mobile. Ja, dann man kann, auch wenn man das Wort wahrscheinlich noch nie gehört hat, kann man sich aus dem Kontext dann meistens erschließen, ah ja, okay, das wird wahrscheinlich das Gleiche sein, ja.
Ja.
Und genau dieser Kontext, da geht es quasi dann auch weiter. Das war dann die nächste Evolutionsstufe, waren die Wortvektoren. Da hat man schon versucht, jetzt so einen Ansatz zu fahren, wie ich lese einfach mal die komplette Wikipedia durch oder lasse das Modell die Wikipedia durchlesen und ich stelle quasi so eine Art Pseudo-Aufgabe, damit es diesen Kontext an das Wort knüpfen kann.
Mhm.
Und diese Pseudo-Aufgabe war quasi, hier hast du einen Satzteil und ich schmeiß einfach ein Wort in der Mitte raus. Kannst du das mir bitte sinnvoll ergänzen?
Mhm.
Und das hat dann halt nur gut funktioniert, wenn das Modell einen Zusammenhang lernen konnte zwischen dem Wort und dem Kontext, in dem dieses Wort vorkommt. Und wenn man das eben so macht und dann versucht, eine Repräsentation für diese Wörter zu lernen, dann funktioniert es eben, dass er einfach je mehr Text er liest, da kommt bestimmt irgendwann mal Smartphone vor, da kommt irgendwann Tablet vor, da kommt irgendwann Mobile vor. Und wahrscheinlich werden diese Wörter in sehr ähnlichen Kontexten auf Produktreviews oder auf Amazon-Seiten oder auf Wikipedia-Seiten in ähnlichen Kontexten vorkommen. Und dann kann man quasi auch, werden die auch eine ähnliche Repräsentation haben.
Ja, und vielleicht ganz kurz, was heißt Kontext in dem Fall? Heißt es sinngemäß oder heißt es wortgemäß im Sinne von, also damit meine ich, wird der Kontext quasi einfach auf den Inhalt dieses Satzes oder basiert der Kontext auf dem Inhalt dieses Satzes? Oder auf Wörtern, also heißt es...
Schon auch auf Wörtern,
okay, ja.
Aber das beißt sich dann quasi in den Schwanz, ja. Also ich versuche natürlich für jedes Wort eine Bedeutung rauszufinden über den Kontext.
Ja.
Ja, und wenn ich halt irgendwie Mobile und Battery und Smartphone und Battery, dann weiß ich, okay, die kommen immer im Kontext von Battery zum Beispiel vor.
Mhm.
Oder Reception oder was auch immer oder Apps oder... Und dann sieht man, okay, die haben ähnliche Kontexte, also wahrscheinlich auch eine ähnliche Bedeutung.
Ja.
Und dann versucht man es eben diese Bedeutung in den Vektorraum zu mappen. Und dann sind die Dinge plötzlich nah beieinander. Also dann sieht plötzlich die Repräsentation von diesen Wörtern ähnlich aus.
Ja, weil die halt öfters miteinander vorkommen.
Weil es gute Kandidaten sind, um dieselbe Lücke in dem Text zum Beispiel zu füllen. Wenn ich einen Lückentext hätte und da ist eine Lücke, dann kann ich sagen, gut, weiß jetzt nicht, was da reinpassen würde, aber Mobile und Smartphone wären beides gute Optionen.
Weil die halt im Kontext mit Batterie zum Beispiel oder Battery öfters schon
weil in dem Lückentext oft Batterie genannt wurde oder so.
Ja, genau, ja. Ja. Okay. Das war die nächste Entwicklung.
Genau, und damit konnte man dann schon tolle Sachen machen, weil wenn man dann auf diesen Wortvektoren die Modelle trainiert hat, zum Beispiel nehmen wir irgendwie ein konkretes Produktreview. Gerade mal sagen wir, ist das Produktreview jetzt eigentlich positiv oder negativ für das Produkt?
Ja.
Ja, und dann war es eigentlich, wenn du das auf Basis von Wortvektoren trainiert hast, das Modell hat dann gar nicht gewusst, ob da im Endeffekt Smartphone oder Mobile steht, sondern es hat nur eine Zahlenkolonne gesehen und muss diese Zahlenkolonne auf positiv oder negativ mappen.
Mhm. Zahlenkolonne, weil?
Und das ist eben dieser Vektorraum, ja. Jedes Wort wird dann präsentiert über eine Kombination von Zahlen.
Okay.
Und dann haben wir eben die Zahlen von Mobile und die Zahlen von Smartphone sind dann eben sehr ähnlich zueinander. Das sind kleine Abstände nur.
Ah, das heißt, wenn ich sozusagen, ich habe jetzt das Wort Smartphone eben und es hat dann die Zahl zum Beispiel 5. Ja.
Es hat viele Zahlen, ja.
Viele Zahlen, aber jetzt halt ganz plakativ die Zahl 5.
Mhm.
Und, keine Ahnung, Mobile hat dann die Zahl 5,1.
Zum Beispiel, ja. Genau.
Ah. Okay, und dadurch weiß das Modell quasi, da muss irgendwie ein Kontext, also die sind irgendwie ähnlich zueinander, weil die,
genau.
Ja, okay. Mhm.
Und dann war es eben relativ einfach, selbst wenn in meinen Trainingsdaten dann eben nur Mobile vorkam, war es jetzt nicht schlimm, wenn in der Anwendung plötzlich über Smartphones gesprochen wird, weil es ja einen ungefähr ähnlichen Wortvektor hatte. Ungefähr die gleichen Zahlen und dann kann das, sagt das Modell, kenne ich, kann ich mitarbeiten. Und das ist quasi genau dieses Weltwissen schon, das da reinkommt. Ja? Dadurch, dass das Modell eben gelernt hat, die Wikipedia zu vervollständigen, Lückentexte zu vervollständigen in der Wikipedia, hat es eben extrem viel über Sprache und Bedeutung von Wörtern gelernt. Und kann dann einfach quasi sowas wie Synonymproblem von alleine lösen. Ja? Muss ich mich als Anwender nicht mehr mit auseinandersetzen.
Ja. Okay. Und das ist, also und diese, wie heißt es, Vektor?
Wortvektoren.
Ja. Wortvektoren. Mhm. Das heißt, dieser Entwicklungsschritt stellt die Basis für ein LLM.
Genau, ist quasi so ein bisschen ein Vorläufer.
Okay. Ja.
Also da hat man jetzt schon gelernt, irgendwie Wortähnlichkeiten als Weltwissen mit reinzubringen in das Basismodell, auf dem man dann die anwendungsfallspezifischen Modelle drauf aufsetzen konnte.
Mhm.
Genau, und die nächste Stufe war dann eben das BERT. Mhm. Wie gesagt, Bidirectional Encoder Representation from Transformers, geht es eben auch um diese Repräsentation. Also es geht wiederum, es war ein ganz ähnlicher Use Case, wie das Modell, oder ja, Pseudo-Use Case, wie das Modell trainiert wurde, auch wieder mit solchen Lückentexten. Also es hat auch wieder gelernt, was muss ich denn alles lernen, um den Lückentext gut vervollständigen zu können? Und damit lerne ich dann wiederum quasi gute Repräsentationen für Wörter, aber durch dieses Bidirektionale, er liest quasi den Satz von vorne und von hinten und über diese Transformer-Architektur kann er quasi auch noch, das ist Transformer basiert auf Self-Attention, also er kann quasi auf gewisse andere, auf den Kontext noch wesentlich stärker Rücksicht nehmen und sagen, das Wort ist besonders wichtig in diesem Kontext. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt Homonyme benutze oder habe, sowas wie Bank. Ja, es gibt die Bank, auf der Geld liegt, es gibt die Bank, auf die man sich draufsetzen kann. Da muss ich dann eben, okay, wenn irgendwie dann auch Geld mit im Kontext vorkommt, kann ich sagen, das ist super wichtig, auf den lege ich besonders viel Wert.
Ja.
Dann sieht plötzlich meine Zahl für das Wort Bank ganz anders aus, wie wenn da jetzt irgendwie Park noch daneben stehen würde. Genau, das war dann quasi noch mehr Weltwissen möglich, damit reinzubringen.
Ganz kurz, diese Transformer-Architektur.
Mhm. Ja.
Das ist der Aspekt, dass eben auf gewisse Dinge im Kontext mehr Wert gelegt werden kann.
Genau,
das ist das Ergebnis davon, von dieser Transformer-Architektur wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, das geht zurück von auf dem Paper Attention is All You Need von 2017. Ist gar nicht so alt, ja. Also die Entwicklung in den letzten 5 Jahren, da war wirklich extrem. Und da wurde es eben gesagt, das hat genau dieses BERT-Modell eben zur Folge, dass das bisher in der Verarbeitung von Sprache geht es ja oft um Sequenzen. Also ein Wort ist völlig aus dem Kontext gerissen, damit kann man nicht viel anfangen.
Ja,
also wenn wir uns eigentlich immer eine Sequenz von Wörtern, ja, genau. Genau, deswegen werfen wir uns einfach nicht einfach einzelne Wörter an den Kopf, sondern versuchen ganze Sätze zu machen.
Das wäre vorteilhaft.
Ja. Wo war ich?
Sorry, ich habe dich ein bisschen ausgerissen.
Genau, Sequenzen, genau. Ja. Deswegen hat man auch gerne eben Architekturen genommen, die gut mit Sequenzen arbeiten. CNNs oder RNNs, also Convolutional Neural Networks oder Recurrent Neural Networks.
Also da würden wir wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt auch noch im Detail eingehen, ne? Was die
bedeuten. Ja, das sind eben auf jeden Fall beides Arten, dass man Machine Learning basiert ja immer auf dem Mapping quasi. Ich habe irgendeine Eingabe und ich will das transformieren in eine Ausgabe. Zum Beispiel, ich habe einen Eingabetext auf Deutsch und ich will den transformieren auf einen Ausgabetext in Englisch. Dann wäre es eben eine Übersetzung. Oder ich habe eine Eingabe als Bild.
Ja.
Dann hätte ich eben ganz viele Pixelwerte, Farbhelligkeiten oder Farbwerte und will das zum Beispiel überführen in irgendeine Klassifikation. Ja. Ist da ein Haus drauf oder nicht? Ja. Und die klassischen Artificial Neural Networks, das sind einfach, die betrachten jede Eingabe eigentlich völlig isoliert. Ja. Also natürlich, die erste Schicht zumindest betrachtet sie isoliert, aber kann dann eben gewichtete Summen bilden. Mhm. Und so werden die dann schon irgendwie in Bezug zueinander gesetzt. Aber an sich ist jede Eingabe erstmal isoliert. Und das will man halt gerade nicht, wenn man Sprache verarbeitet oder andere Sequenzen. Auch wenn man Bilder verarbeitet, ist die eigentliche Information eigentlich immer in der Nachbarschaft. Ja. Wird es da heller oder dunkler, ist da eine Kante.
Genau. Ja, aber isoliert heißt, meinst du jetzt die Eingabe, also was ich jetzt, dass ich dem Modell gebe, also mein Bild wird dann isoliert betrachtet oder wird dann nur ein bestimmter Pixel?
Der Pixel wird isoliert betrachtet das einzelne Wort im Satz wird erstmal isoliert betrachtet.
Ja, ja.
Und deswegen gab es eben diese Strukturen CNN, RNN, die eben versuchen, die Nachbarschaft stärker zu betrachten. Ja. Ja.
Das sind die zwei Haupt...
Architekturen von neuronalen Netzen, genau. Okay. Also es ist immer so ein bisschen die Idee, was ist das Rechenmodell dahinter? Diese neuronalen Netze sind ja immer eigentlich Blueprints, also oder eigentlich eine grüne Wiese mit Rechenoperationen, die da so rumliegen, die Möglichkeiten. Es ist immer dieselbe Rechenoperation, aber was sind die Parameter, die ich lerne? Die lerne ich dann eben quasi. Wie muss ich die Parameter wählen, dass mein großes Rechenmodell das tut, was ich will?
Mhm.
Und bei den normalen neuronalen Netzen sind das einfach Matrix-Multiplikationen. Bei CNNs sind es eben Faltungsoperationen. Bei RNNs sind es quasi Netzwerke, wo sich quasi, wo was von einem späteren Schritt wieder zurückführt, also wo irgendwelche Zyklen drin sind in der Verarbeitung.
Mhm.
Genau, und gerade durch diese Zyklen oder durch diese Faltungsoperationen kann ich eben eine Nachbarschaft berechnen oder eine Sequenz berücksichtigen in meiner Entscheidung.
Mhm.
Und das Transformer, jetzt kommen wir mal drauf, ja genau, das macht es ein bisschen anders. Da läuft es eher über so Suche, Queries und Keys, also dass man sagen kann, ich suche jetzt in meinem Kontext vielleicht irgendwas sehr Passendes. Und dann kann man rausfinden, wenn es jetzt irgendwie um die Repräsentation des Wortes Bank geht, dann muss ich eben gucken, kommt in meinem Text irgendwo vielleicht das Wort Geld vor, dann kann ich da eben mehr Fokus drauf legen, dann hat es eine höhere Einfluss in die Entscheidung. Und das war eben sehr mächtig, um diesen Kontext, diese Sequenzen in Sprache gut zu berücksichtigen.
Mhm. Das war quasi dann das war BART.
Das war, genau, BERT.
BERT.
Ja, BART ist auch gut.
Basis von Simpsons und Ernie und Bert gibt es doch auch.
Sesamstraße, ne?
Sesamstraße.
Das würde man, kann man auch schon als Large Language Model bezeichnen. Das ist quasi auch, sammelt sehr viel Weltwissen auf, kann sehr viel schon Sinn mitbringen in die Grundrepräsentation. Aber es war eben man lernt eine Repräsentation. Und jetzt beim GPT, das G für generativ, ist diese Pseudoaufgabe war nicht mehr, fülle mir diesen Lückentext, sondern was ist das nächste Wort? Das war die Aufgabe. So werden die trainiert.
Mhm.
Man nimmt einfach einen Satz wiederum aus der Wikipedia, schneidet ihn irgendwo ab und sagt, wenn du diesen Input hast, was ist das nächste Wort? Und das hört sich nach einer sehr einfachen Aufgabe an, aber um das wirklich gut zu machen, muss man extrem viel Wissen aufsammeln. Ja, ich muss Wissen über die Wörter an sich natürlich haben, ich muss aber auch wissen, dass ich den Kontext berücksichtigen muss. Gerade wir hatten es am Anfang bei der Vorstellung von uns, keine Ahnung, Harald, du hast an der Universität Stuttgart promoviert.
Ja.
Harald ist, wie mache ich den Satz weiter? Ja. Wenn ich jetzt den ganzen Kontext nicht berücksichtigen würde, würde ich vielleicht einfach sagen, Harald ist doof oder so. Ja, aber dadurch, dass wir vorher gesagt haben, ihm quasi Kontext gegeben hat, würde man vielleicht sagen, Harald ist ein Alumni oder sowas. Ja.
Ja. Ja. Okay, ja, verstanden.
Genau, und dadurch, dass die Modelle jetzt einfach so riesig sind und sich so viel Kontext und Sachen merken können, einfach nur um diese einfache, simple Aufgabe perfekt auszuführen, ja, wie ist das nächste Wort? Das ist quasi dieses Generative. Und deswegen kann ich eben genau ihm quasi so eine Art Prompt geben, kann ihm sagen, okay, schreib mir folgenden Satz mal weiter und dann gebe ich ihm irgendeinen Anfang und dann wird er einfach weitere Wörter ausspucken.
Okay.
Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Was war die ursprüngliche Frage? Ich habe ein bisschen weit ausgeholt.
Alles gut. Die ursprüngliche Frage war, was ist ein LLM?
Ah, ja, genau. Genau, da ist jetzt natürlich ChatGPT das, wo eben der breite Zugriff drauf war und was dann durch die Medien ging. Aber es ist natürlich nicht das einzige Large Language Model. Das ist jetzt eben ein spezielles, das auch noch auf diesen Chat-Aspekt eben speziell ausgelegt ist. Aber es gibt da auch, Meta hat natürlich seine eigenen Varianten. Es gibt auch von aus Deutschland Luminos von Aleph Alpha, was ungefähr gleich funktioniert. Genau, und der Aspekt Large ist natürlich auch relativ, ja. Also das erste GPT hatte so 100 Millionen Parameter. Das ist schon nicht schlecht, ja. Das wird schon schwer, das auf der Hardware zu Hause zu betreiben.
Vielleicht ganz
Geht aber
kurz
noch.
Parameter. Du hattest gesagt, es war ein Aspekt
Genau.
bei den neuronalen Netzwerken, ne? Um die, also die Architektur
Ja,
ist sozusagen gesetzt
genau.
und die Parameter sind sozusagen die.
Das Variable, was quasi dann dadurch gewählt wird, dass das Modell sich an irgendeinen Datensatz oder eine Aufgabe anpasst. Genau, wie wir vorher gesagt haben, irgendwie Smartphone hat jetzt die Zahl 5. Das wäre jetzt ziemlich klein, ja. Also mit 5 habe ich wenig Freiheitsgraden. Das kann ich halt, wenn ich da versuche, 20.000 Wörter auf eine Dimension zu mappen, dann werde ich da Probleme kriegen, das wirklich all diese Ähnlichkeiten, die da drin vorkommen können, sinnvoll abzubilden. So kann man sich's ein bisschen vorstellen,
Das
ja.
heißt, je mehr
Das heißt, man
Parameter,
braucht mehr
desto
Freiheitsgrade.
größere.
Ich brauche quasi nicht eine Dimension, sondern 2, 3, 4, 100, 1000, Millionen. Ja. Und genauso brauche ich eben in diesen Rechenmodellen dann entsprechend mehr Parameter. Also im einfachsten Fall ist es wirklich einfach eine lineare Gleichung, die halt m mal x plus b, ja, da habe ich halt nur m und b als Parameter, habe ich zwei Freiheitsgrade quasi. Also um eine gerade Linie auf ein Stück Papier zu zeichnen, habe ich zwei Freiheitsgrade. Und diese Modelle haben eben 100 Millionen Freiheitsgrade. Ja, da kann ich ziemlich komplexe Linien zeichnen. Genau, oder Ebenen oder Hyperräume oder ja.
Ja, das heißt, die Zahl wird sozusagen ewig lang.
Ja, beziehungsweise in dem Fall jetzt wird nicht die Zahl, da macht schon irgendwann Sinn aufzuhören, ja, in der Größe der Zahl, aber das Modell, das davor sitzt, um zu dieser Zahl zu kommen,
Ach,
das
verstanden.
kann sich extrem viele Dinge merken in seinen Gewichten, das kann eben gucken, wie muss ich verschiedene Eingabeparameter miteinander verrechnen, ja, gebe ich mehr Gewicht zum einen oder gebe ich mehr Gewicht zum anderen oder wie ist mein Grundwert oder also das sind eben die Parameter, die das Modell frei wählen kann.
Und am Anfang hast du gesagt,
Und
waren
je mehr
es.
Parameter, desto komplexer kann die Aufgabe sein, desto mehr kann sich so ein Modell merken.
Und da hattest du ja gesagt, am Anfang waren es wie viel? 10 Millionen? 100 Millionen?
Genau, also GPT-1 hat, glaube ich, 100 Millionen, was, glaube ich, auch so ungefähr einem BERT-Modell, zumindest in der Größenordnung her entspricht, ja. Plus minus Faktor 10. Das zweite hatte dann schon eine Billion.
Also nicht eine Milliarde, sondern eine
Nee,
Billion
Entschuldigung,
schon.
Milliarde, ja.
Okay, Englisch
Genau,
Billion, Billion.
genau, ja. Englisch, genau. Also es ging dann immer so, ja, das dritte dann schon 100 Milliarden. Und das vierte, da weiß man es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es würde mich wundern, wenn es dann nicht schon jetzt in den Billionen ist.
Okay, tatsächlich dann schon Billionen Parameter,
Genau, ja.
ja. Okay.
Und das ist dann wirklich halt Large Language Model, ja. Das hat dann eben die Möglichkeit, auch extrem viel aus diesen Trainingsdaten rauszuziehen, die im Übrigen genauso mitgewachsen sind, ja. Also auch da sind es eben Milliarden von Tokens, nennt man es. Also wird nicht immer in Wörtern gezählt, weil manchmal eben gerade im Deutschen irgendwie Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän,
Okay.
das ist halt nicht ein Token, sondern das wird dann schon sinnvoll zerlegt in Einzelheiten.
Hast du das Wort immer parat? Oder
weiß
ist es
nicht,
dir gerade eingefallen?
wurde früher eigentlich immer so als das längste deutsche Wort gehandelt, aber
Ach
ich
so,
glaube, man
okay.
kann, es gibt wahrscheinlich wie unendlich, es gibt immer. Man kann immer noch was dranhängen. Es gibt
Ja.
nicht das längste deutsche Wort.
Ich dachte schon, ne, dass es dir gerade eingefallen
Nee,
ist. Das wäre
nee, nee.
krass.
Nee, das kommt noch aus der Kindheit. Vielleicht ist es mittlerweile aus der Mode gekommen.
Alles klar. Mich würden noch zwei Fragen interessieren, die sind mir gerade eingefallen, als du erzählt hast. Vielleicht nochmal, was ist denn genau jetzt der Unterschied zu BERT? Ist es die Größe der Parameter? Oder
Nee,
nee, das ist ja nicht nur das, sondern auch die Art, wie die Daten sozusagen nachher verarbeitet werden, beziehungsweise
Ja.
ausgespuckt werden, ne?
Genau, also die Art, also dieses Ergebnis, das rauskommt, ist ein anderes, weil das Pre-Training ein anderes ist. Also das ist ja das P in GPT, Pre-Training. Die wurden quasi schon auf sehr großen Datenmengen trainiert, damit man sie später dann für andere Dinge sehr einfach anwenden kann. Und die Aufgabe bei BERT war eben genau dieses Lückentext. lerne eine gute Repräsentation. Also Bert kann mir diese ganze Problematik wegnehmen, dass ich mit Synonymen mich rumkämpfen muss oder Wörter in Kontexten gut verstehen muss. Das hat das Modell alles schon gelernt, indem es eben die Wikipedia gut bearbeitet hat oder auch größere Datensätze, das ganze Internet und so. Das kann eben dann ein Wort und den Kontext drumherum in eine gute Zahlenrepräsentation überführen, sodass ich dann meinen Spezialtask draufsetzen kann. Mhm. Also wenn ich dann auf Bert Modell, also auf diesem Modell draufsetze, dann kann ich sehr einfach meine eigenen Trainingsdaten generieren. Da brauche ich nicht mehr so viele. Das gibt bessere Ergebnisse, als wenn ich das auf den Rohdaten-Textdaten machen würde.
Ah, du hast sozusagen schon so eine Art.
Das ist eine super Basis, um ein eigenes Modell draufzusetzen. Aber du brauchst für das eigene Modell natürlich trotzdem Trainingsdaten, musst das entsprechend modellieren. Was willst du eigentlich tun? Ja.
Aber damit
das machst ist immer du dann, anwendungsfallspezifisch.
Okay. Aber damit machst du auch, ich nenne es jetzt mal Textaufgaben im Sinne von, du möchtest irgendwelche Texte erzeugen.
Genau.
Okay, und die.
Nicht erzeugen, sondern verarbeiten.
Okay,
Also, es ist eigentlich genau der springende Punkt. Ich will nichts erzeugen mit Bert normalerweise.
Ja.
Kann man natürlich auch als Basis für sowas nehmen, ja. Aber ich will Texte eigentlich eher erstmal verstehen, quasi die Quintessenz rausziehen und dann irgendwas damit machen. Zum Beispiel klassifizieren oder sagen, wie positiv, wie negativ ist es. Oder man kann es natürlich dann auch wiederum versuchen, in der Übersetzung dann wieder in ein Sequenzmodell zu überführen. Aber das sind eben alles immer Speziallösungen für den Anwendungsfall, die auf Basis von Bert gebaut werden.
Ja, okay. Und auch Texte zusammenfassen oder nur bewerten?
Ja,
auch
genau,
zusammenfassen dann auch, okay. Das kann ja auch ChatGPT zum Beispiel. Ja.
Aber genau, bei ChatGPT, das macht eben dieses Generative. Das ist eben die Aufgabe war eben, führe diesen Satz fort. Was ist das nächste Wort? Und deswegen erstellt es Texte für einen. Das ist die Hauptaufgabe. Mhm. Und das Interessante ist, dass es eben durch die Größe und durch dieses Generative und durch die großen Trainingsdaten, die es gesehen hat, schon viele Aufgaben gesehen hat und auch einfach ohne ein weiteres Modell dahinter machen kann. Genau wie du eben sagst, du sagst ihm einfach, fass diesen Text zusammen, pastest den Text rein, drückst auf Enter und dann kommt die Zusammenfassung raus, ohne dass du ihm jemals gesagt hast, oder ein Beispiel gegeben hast oder Trainingsdaten gegeben hast.
Okay, aber das heißt, der fasst eigentlich gar nicht meinen Text zusammen, sondern der hat einfach schon so viele Texte gesehen, die so ähnlich waren, dass er mir basierend auf meiner Eingabe eben was ausspuckt, das halt zu dem Text passt, den ich ihm gegeben habe.
Ja, er fasst schon den Text zusammen. Das ist eben dadurch, das ist das Wichtige eben an diesem Transformer. Weil er eben dann auf den Text, den Kontext, den du ihm mitgegeben hast, kann er eben gucken, was ist jetzt in diesem Kontext eigentlich wichtig? Mhm. Was ist wichtig für eine gute Zusammenfassung?
Okay.
Welche Teile muss ich aufnehmen und wiedergeben? Und wie kann ich dann daraus einen sinnvollen Text bauen?
Okay, verstanden. Das heißt, bei Bert wäre es aber so, da würde es den Text nehmen. Wobei das hast du.
Es würde erstmal eine gute Repräsentation für diesen Text hier geben.
Ja.
Alles andere musst du selber machen.
Ja, okay, alles klar.
Man nennt es auch, oder der Unterschied können wir vielleicht sagen, ist, beim Bert ist eher das Transferlernen die Idee. Also ich habe schon ein super Pre-Training und das will ich jetzt, dieses ganze Wissen, das es aufgesammelt hat, will ich jetzt eben transferieren in mein Problem und dann meine eigene Lösung drauf bauen. Während bei ChatGPT oder allgemein bei GPT, Large Language Models, die generativ arbeiten, da spricht man auch von Zero- oder Few-Shot-Learning. Das heißt, Zero im Sinn für gar kein Lernen eigentlich mehr.
Ja.
Ich wende es nur noch an. Ja. Ich muss gar nichts mehr trainieren. Sondern ich kann ihm einfach textuell die Aufgabenbeschreibung geben und er versteht es und versucht dann den Text weiter zu schreiben. Also gedanklich ist es eigentlich immer so, stell dir vor, du hättest irgendeine Webseite und da würde oben stehen, ich fasse diesen folgenden Text zusammen und wie würde diese Textseite wohl weitergehen? Das ist immer die Frage und die Seite würde wahrscheinlich weitergehen mit der Zusammenfassung des Textes. Ja, und genau diese Seite versucht er quasi zu erstellen. Also er will eigentlich immer irgendeinen Text vervollständigen.
Okay. Und weil du gesagt hast, es muss eigentlich nicht mehr weiter trainieren, trainiert es dann noch weiter? Also wahrscheinlich schon, aber trainiert es dann?
Also nicht im Kontext einer Sitzung quasi.
Ja, okay.
Ja. Oder wenn ich jetzt gerade bei ChatGPT irgendeinen langen Chatverlauf habe oder der Chat auch abgeschlossen ist, ich mache direkt den nächsten auf, findet zwischendurch kein Training statt.
Ja.
Sondern es wird immer nur angewendet, das Modell. Es wird natürlich im Hintergrund wahrscheinlich trotzdem weiter trainiert über diese Feedbacks. Wenn ich jetzt sage, oh, das ist eine super Antwort, ich gebe ihm einen Daumen hoch, dann ist es so ein Feedback, das dann wiederum im nächsten Trainingszyklus berücksichtigt wird, wo dann heißt, ah, guck mal, hier hast du die Antwort generiert, die kam gut an. Was immer die Gewichte waren, die das verursacht haben, verstärkt die.
Okay, das heißt, okay, spannend. Heißt es dann aber, dass wenn ich da jetzt was eingebe, also trotzdem wird das, was ich dort eingebe, wahrscheinlich irgendwo gespeichert, ne? Wie du sagst, mit dem Feedback dann auch, aber halt erst dann später zum nächsten Trainingszyklus, wann auch immer der ist,
ja,
eingearbeitet und dann trainiert.
Genau, okay. Dann ist das quasi ein Beispiel. Ja, guck mal, die folgende Eingabe haben wir gesehen, die folgende Ausgabe haben wir gebaut und der Benutzer war nicht happy. Das machen wir nächstes Mal vielleicht nicht mehr so. Ja,
ja.
Dadurch lernt das System.
Okay, verstanden. Dann ist mir noch eine andere Frage gekommen, und zwar hast du das Wort Prompt benutzt. Und das hört man ja und liest man jetzt auch immer wieder. Das ist ja teilweise sogar schon die Rede von Prompt Engineers.
Mhm, ja.
Und genau, was ist denn, was heißt denn Prompt? Was ist denn damit gemeint?
Genau, dadurch, dass ich ihm keine Beispiele oder Trainingsdaten mehr mitgebe, muss ich die komplette Aufgabenbeschreibung eigentlich in diesen initialen Text verpacken, den er dann weiterschreibt, in den sogenannten Kontext oder eben. Ja. Also ich muss ihm ja immer einen Anfang geben, damit er weiterschreiben kann, weil das ist das Einzige, was er kann. Ja.
Ja.
Und das Prompt ist dann quasi die Idee, wie verpacke ich das? Wie verpacke ich die Aufgabe, die ich jetzt habe, sinnvoll in den Anfang, den er weiterschreiben kann? Zum Beispiel, ja, hier folgt die Zusammenfassung dieses Textes, dann mache ich in Anführungszeichen den Text rein und danach mache ich Zusammenfassung, Doppelpunkt. Und dann weiß er, okay, jetzt muss ich die Zusammenfassung schreiben.
Okay, ja.
Das ist aber auch so ein bisschen genau diese Wissenschaft. Da habe ich erst gestern nochmal ein Video angeguckt, gerade von Aleph Alpha, über die guten Zutaten für so einen Prompt. Ja, das soll möglichst spezifisch sein. Also nicht, bitte, liebes ChatGPT, ich brauche eine sogenannte Zusammenfassung oder so, sondern einfach, hier ist die Zusammenfassung und Doppelpunkt, ja.
Das heißt, du musst gar nicht schreibe eine Zusammenfassung.
Nee, genau.
Interessant.
Also man sollte sich gedanklich wirklich immer vorstellen, ist, wie würde ich es auf einer Wikipedia-Seite sehen oder auf sowas, ja. Oder,
Überschriften sozusagen, jetzt kommt die Zusammenfassung, schreibst du einfach nur Zusammenfassung, Doppelpunkt und dann weiß er schon.
Ich schreibe einfach Text, Doppelpunkt, dann mache ich Text und dann mache ich Zusammenfassung, Doppelpunkt und dann weiß er, okay, wenn ich das auf einer Webseite sehen würde, wer käme jetzt hier eine Zusammenfassung des obigen Textes.
Ja.
Das war auch der zweite Aspekt, Struktur. Genau diese Art von Struktur sollte eben in diesem Prompt drin sein. Text, Doppelpunkt, Zusammenfassung, Doppelpunkt oder Frage, Doppelpunkt, Antwort, Doppelpunkt, damit es eben weiß, wie es den Text vervollständigen soll. Das hatten wir auch jetzt konkret mal im Projekt, haben wir da was getestet. Mhm. Können wir quasi so, da ging es um Support, ja, um Supportanfragen. Technisch sehr komplexe Supportanfragen. Und wir wollten die quasi automatisiert zusammenfassen bezüglich, was war das Problem, was war die Lösung.
Okay.
Und wenn man da quasi diesen Prompt nicht entsprechend strukturiert, dann schreibt er einfach diesen Support-Ticket weiter.
Ja.
Dann schreibt er einfach, guten Tag, Herr Müller. Gut, dass Sie sich mit diesem Problem bei uns melden, aber es ist natürlich nicht das, was Sie wollen. Ja.
Ja. Also. Okay, spannend. Und
der dritte Aspekt war, dass man möglichst kreativ sein soll. Ja.
Okay.
Das war, weil man eben, ja, die Begründung ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar.
Aber okay. Okay, wieso?
Also das konkrete Beispiel in dem Video war, schreibe diesen Text bitte in einfacher Sprache neu, sondern schreibe, so würde ich es meiner 6-jährigen Tochter erklären.
Klassiker.
Vielleicht, weil das einfach auch eine Formulierung, die in den Trainingsdaten halt öfter vorkommt, ja.
Okay.
Ja.
Okay, dann ist noch was mir einfällt, und zwar, du hast gesagt, ChatGPT zum Beispiel lernt nicht innerhalb einer Session, beziehungsweise falsch, lernt nicht außerhalb von einer Session direkt. Also wenn ich jetzt was in einem Chat habe, Session vielleicht anders gesagt, in einem Chatverlauf habe mit ChatGPT und da irgendwas halt bearbeite und dann einen neuen Chat aufmache, dann weiß ChatGPT erstmal nicht, was ich mit ihm sozusagen oder mit dem Modell im anderen Chat geschrieben habe. Aber innerhalb eines Chats ja schon irgendwie, ne, teilweise zumindest. Ja, doch. Das innerhalb seines Chats schon.
Das ist, ich glaube, das, die Feinheit ist das Wort Lernen.
Ja.
Also Lernen tut er weder innerhalb eines Chats noch zwischen zwei Chats, es sei denn, sie liegen ein halbes Jahr auseinander und zwischendurch hat ein Training stattgefunden. Ja. Innerhalb eines Textes ist es eben alles dieser Kontext. Also wenn du quasi die dritte oder vierte Nachricht mit ihm austauschst, werden alle Nachrichten darüber, sind wieder Teil des Prompts. Also die benutzt er einfach mit, wenn er den Text weiterschreiben soll. Und dadurch kann er quasi dann wieder gucken, was habe ich eigentlich vorher mal geschrieben, und kann das eben in seiner jetzigen Antwort wiederverwenden.
Okay, ja.
Genau.
Okay, ja, dann,
da ist eben auch diese Transformer-Architektur dann so wichtig, dass er eben auf ein Stück Text, das eben fünf Nachrichten weiter vorne mal vorkam, wieder quasi zugreifen kann, sagen, ah, das ist jetzt besonders wichtig, das kann ich wieder meine Antwort wiederverwenden.
Spannend, weil auch, weil du gesagt hast, es will sozusagen immer den Text fortführen. Mhm. Also was ich schon öfters auch mal ausprobiert habe und auch gemacht habe, ist irgendwie, wenn es halt längere Texte waren und ich die nicht in eine Prompt-Eingabe einfügen konnte, dann habe ich die halt gesplittet und dann habe ich zum Beispiel irgendwie gesagt, okay, ich gebe dir jetzt mehrere Prompts oder mehrere Textabschnitte und erst wenn ich dir eine neue Anweisung gebe, sollst du die Textabschnitte, die ich dir gegeben habe, verarbeiten.
Und hat es gut funktioniert?
Also das, ich habe bestimmt 10 Anläufe gebraucht, bis es einmal gut funktioniert hat, weil oft hat er dann wirklich einfach den Text weitergeschrieben. Mhm. Also ich habe ihm dann irgendwas Fachliches zum Beispiel gegeben und er hat einfach angefangen, den Text fortzuführen, was ich ja nicht wollte. Ne? Ja, aber das ist genau der Punkt.
Ja, wie stelle ich meine Aufgabe richtig?
Ja, ja genau, ja. Richtig. Und das
fehlt dann lernen, die Struktur.
Ja. Ja.
Und irgendwann ist der Kontext natürlich auch erschöpft. Also der ist meistens eben nur so und so viel Tokens lang, je nachdem, was für eine API man benutzt und wie viel man zahlt und wie groß das Modell ist. Das ist unterschiedlich, aber wahrscheinlich nach der 20. Nachricht kann er nicht mehr berücksichtigen, was er in der ersten Mal geschrieben hatte oder du in der ersten geschrieben hast.
Ja, okay, auch spannender Punkt. Jetzt sind wir schon, Luca, also sind wir schon ein bisschen am Sprechen seit ein paar Minuten.
Ja, ja.
Vielleicht
gerade meinen ersten Programmpunkt durch.
Ja. Alles gut. Ich meine, zu dem Thema kann man auch eine Menge reden und sprechen, ist auch super spannend. Vielleicht zum Abschluss der ersten Folge. Mhm. Weil mich würde interessieren, es sind eigentlich zwei Fragen, mal gucken, ob wie schnell oder wie
viel. Da reicht mein Kontext nicht für.
Genau. und zwar, wie viele Ressourcen werden denn für so ein Modell gebraucht, wenn es so groß ist, also für die Berechnung? Das ist eine Frage und darauf aufbauend kann ich sowas dann auch irgendwie bei mir in meiner Infrastruktur zum Beispiel hosten?
Mhm. Ja, das ist für die ersten Versionen, die öffentlichen Varianten von solchen Large Language Models kann man es immer noch abschätzen, aber jetzt gerade für 3 und 4, GPT 3 und 4 gibt's auch, wurde das Modell nicht rausgegeben und man weiß auch nicht, auf welcher Hardware es natürlich dann trainiert wurde. Insofern, aber es gibt so Schätzungen, glaube ich, für GPT-3 war das, wenn man quasi ein ähnlich großes Modell auf aktueller Hardware selber trainieren würde und das als Referenz quasi nimmt, dann spricht man da schon so von Gigawattstunden pro Training.
Okay, krass.
Wie kann man das gut in Kontext setzen? Ich glaube so, auch in dem Vortrag ist auf der M3 eine Folie. Ich glaube, eine Gigawattstunde ist so ungefähr das, was 7000 Dänen im Monat verbrauchen.
Dänen?
Ja, anscheinend haben die Dänen einen sehr durchschnittlichen Energieverbrauch und werden deswegen gerne für sich Statistiken rangezogen.
Okay, cool. 7000?
Ja.
Also an einem Tag?
Nee, pro Monat.
Pro Monat?
Genau. Also okay. Für ein Training könnte man 7000 Dänen einen Monat lang mit Energie versorgen.
Okay, krass. Und da geht's
oder dann wenn man es in CO2-Tonnen-Äquivalenten ausdrückt, waren es, glaube ich, 500 Tonnen CO2. Also wenn man überlegt, so ein innereuropäischer Flug für eine Person sind, glaube ich, irgendwie 200 Kilogramm.
Mhm. Das sind 500 Tonnen.
Also eher so der komplette Luftverkehr von einem Tag in Europa oder so.
Und das aber fürs Training.
Genau.
Und gibt es einen Unterschied zwischen Training und Betrieb, sage ich mal? Also ich ne? Das eine ist ja, ich trainiere es und reiche es an mit neuen Informationen. Hm. Und das andere ist, ich nutze es. Ne? Und da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche
Das Training ist sehr aufwendig, weil man eben die Aufgabenstellung sehr oft durchlaufen muss, um die Gewichte quasi bei jedem Mal dann ein bisschen zu drehen, dass es besser wird. Also dadurch läuft das Modell quasi einfach sehr, sehr, sehr viele Anfragen. Mhm. Und die Anwendung ist dann normalerweise billiger, weil man ja nur eine Anfrage machen muss. Also da sind wir dann in Bruchteilen von Kilowattstunden, ja, pro Anfrage.
Okay.
Also wirklich eigentlich relativ klein, aber andersrum ausgedrückt haben eben auch, glaube ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber wahrscheinlich 600 Millionen Nutzer.
Ja.
Die erzeugen natürlich auch entsprechend Traffic, ja. Also
klar.
Wenn man natürlich viele Leute es nutzen, dann kostet das natürlich mehr als das eigentliche Training, ja. Da war, glaube ich, ja, war auch auf der Folie eine Statistik, nehmen wir an, diese 600 Millionen Nutzer machen alle nur eine Query, dann waren wir auch schon wiederum im Gigawattstundenbereich.
Ja, also Queries, Anfrage, ne? Also Befehl,
Eingabe. Ja, genau, eine Anfrage, ja, mit einer Antwort.
Ja, ja, okay.
Da hat aber auch der Gründer von Aleph Alpha, der Jonas Andrudis, auch eine gute Sichtweise drauf. Das war auf der letztjährigen M3, hatte der da den Keynote-Vortrag. Wenn man überlegt, quasi, was diese Systeme halt auch leisten können, ja, wenn ich halt mit einer Anfrage eventuell den kompletten Büroarbeitsplatz obsolet mache. Ja. Mhm. Allein schon wie wahrscheinlich der Stromverbrauch des Bildschirms bei Tippen der E-Mail braucht wahrscheinlich schon genauso viel Strom wie das Erzeugen der GPT-Antwort.
Ja. Da muss man auch immer wieder den Kontext.
Genau, oder wenn man guckt, wie viel Strom jetzt irgendwie ein Stahlschmelzofen verbraucht, da sind wir wahrscheinlich ganz schnell bei solchen Modelltrainings auch in der Größenordnung. Oder allein schon, wie viel Strom alle Google-Anfragen in der Suche brauchen.
Ja.
Ich denke, das muss man alles dann immer im Kontext sehen und das ist eigentlich die Baseline, mit der man es vergleicht.
Ja, sehr guter Punkt. Nochmal auf die Frage zurück bezüglich On-Premise. Also On-Premise heißt einfach, in meiner Infrastruktur lokal, kann ich jetzt irgendwie so ein Modell auch jetzt ganz plakativ gesagt auf meinem Rechner installieren und dann nutzen, um irgendwelche Anfragen zu bearbeiten, natürlich nicht um zu trainieren, also dann wird es teuer und aufwendig und da brauche ich auch wahrscheinlich eine gewisse Rechenleistung, das kann ich jetzt nicht auf meiner Maschine machen,
ja,
aber nur das Modell zum Beispiel, also ein fertig trainiertes Modell nutzen.
Kommt ganz drauf an, was so ein Modell quasi ist, also
ja,
bei GPT-4 wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein.
Okay.
3 vielleicht, wenn man wirklich viel Geld in die Hand nimmt, oder was heißt viel, ein bisschen Geld in die Hand nimmt für sehr teure Grafikkarten, die so 15.000 Euro das Stück kostet.
Ich verstehe.
Und davon ein paar kauft, dann funktioniert das auch noch.
Ja.
Genau, aber ja, ich glaube, das Modell von Meta, das hier heißt Llama, und das ist, glaube ich, sie wollten die Gewichte nicht absichtlich rausgeben, aber haben es eben an Forscher verteilt und dann ging es irgendwie doch in die Community und mittlerweile gibt es da auch eigene weiter trainierte Modelle davon. Da weiß man zumindest, ich glaube, das sind so in den Hunderte von Gigabyte, in der Größenordnung zumindest.
Mhm.
Und das wird auch schon schwer, das auf einer GPU, die man jetzt im Supermarkt kaufen kann.
Also Grafikkarte.
Ja, Grafikkarte, die man so im normalen Handel kaufen kann, zu betreiben, wird auch schon schwer. Aber mit ein paar Tricks geht es. Also man kann diese Modelle danach noch versuchen zu komprimieren, indem man halt ein bisschen Präzision rausnimmt. Also,
okay.
Wenn man die Gewichte jetzt, also geht es quasi darauf an, wie viel Bits verwende ich für die Darstellung der Gewichte.
Mhm.
Ja.
Wie präzise will ich es halt haben.
Genau, ja. Und das kann man auch sehr gut komprimieren, ohne sehr viel Verlust in der Qualität. Und dann kriegt man das auf einen Wert runter, dass man das auch auf ganz normaler Hardware laufen lassen kann. Da hat jetzt aber auch die zweite Keynote, hat es auch jemand gezeigt, man kriegt es auch so klein, dass man es auf einem Handy betreiben kann, ja.
Aber gibt es dann immer noch gute Ergebnisse, wenn es so klein gemacht
wird? Also es war eher ein Proof of Concept, weil ich glaube, hat jedes Mal 3 Prozentpunkte vom Akku gefressen, wenn man eine Anfrage gemacht hat.
Das ist ja geil.
Ja.
Das ist der Akku auch schnell kaputt wahrscheinlich,
wenn
du es
dauerhaft. Das ist dann so auf Ebene, auf Qualitätsebene von GPT-3, was quasi noch ein bisschen kleiner ist als ChatGPT. Das ChatGPT ist so 3,5, da weiß man auch nicht genau, wie viel Gewichte das jetzt eigentlich hat.
Ja.
Ja.
Okay, interessant. Das heißt, ich kann es im Endeffekt mit Einschränkungen bei mir lokal hosten, so ein Modell.
Ja, also kommt auch immer darauf an, für welche Anwendungsfälle.
Ja. Ich meine, klar, je größer natürlich dann meine Infrastruktur ist, jetzt als ich denke jetzt gerade in Richtung Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist es auch und desto bessere Möglichkeiten habe ich dann nachher auch, um sowas zum Beispiel bei mir lokal zu hosten.
Genau, ja. Also ist durchaus möglich, ja.
Ja, okay. Cool, Harald, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, da haben wir einen guten Abschluss gefunden bei unserer ersten Folge.
Ja.
Gibt ja noch eine zweite.
Über was reden wir da noch?
In der zweiten Folge gehen wir dann darauf ein, was es denn so für Anwendungsfälle gibt natürlich, was es für Chancen gibt, was man damit tun kann, was man damit vielleicht nicht tun kann, Restriktionen und so weiter und so fort. Mhm. Also wenn da die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sind, gerne auch die Folge 2 anhören. Es bleibt spannend. Und wenn euch jetzt aber auch schon die Folge gefallen hat, dann natürlich gerne bewerten, positiv bewerten, teilen und auch gerne dem Harald folgen. LinkedIn, ich glaube, du bist jetzt nicht der Aktivste auf LinkedIn oder ähnliches.
Ich bin auf LinkedIn.
Aber du bist auf LinkedIn, das ist schon mal, genau.
Und ich kriege da auch eine E-Mail, wenn mir jemand was schreibt.
Okay, also, sehr gut.
Im Gegensatz zu Twitter, da bin ich vielleicht auch, aber da krieg ich es nicht mit.
Mit Twitter arbeitest du nur, ne?
Ja.
Ja, okay. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke, Harald.
Danke.
Ciao.
Das war eine Folge aus dem Archiv von Not Just Coding, ursprünglich von Novatec, jetzt Teil von CGI. Danke fürs Zuhören.